Ich bin Isa, ich wohne in Köln. Keramik, das ist das, was mich total fasziniert.
Herzlich willkommen beim REN One Podcast. Wir haben die Ehre, mit dir unsere allererste Premieren-Episode quasi aufzunehmen. Freut uns sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast und dabei bist.
Ich freue mich auch total dabei zu sein und auch bei REN One überhaupt dabei zu sein.
Bevor wir ein bisschen tiefer in das einsteigen, was du eigentlich genau machst, erzähl uns doch vielleicht erstmal oder auch unseren Hörerinnen, wer bist du überhaupt genau?
Also ich bin Isa, ich wohne in Köln, jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren. Jetzt habe ich mein Atelier in Deutz, wo ich größtenteils funktionales Steinzeug selbst mache, also funktionale Keramik, aber auch Auftragsarbeiten und skulpturelle Arbeiten und Kurse gebe normalerweise, wenn das möglich ist.
Wie bist du ja zu dem gekommen, was du heute machst?
War irgendwie von Anfang an gar nicht so geplant. Es war nicht schon immer mein Traum. Aber als ich mit der Schule fertig war, ich hatte Interesse an Kunst und ein bisschen alternativen Lebensstil und bin dann erstmal nach Irland gegangen und habe da auf Biobauernhöfen gearbeitet. Und dann irgendwann bin ich im Gemüsegarten von so einer Künstlerkommune irgendwie gelandet. Und da gab es viele Kunsthandwerker, teilweise auch eine Töpferin. Bin dann in Irland nach ein bisschen Suchen zu so einem College gegangen, wo ich 2 Jahre lang traditionelles Kunsthandwerk studiert habe. Töpferei war eins dieser Fächer von 5 Fächern. Außerdem habe ich Silberschmieden, Drucken, Batiken machen und Zeichnen gelernt.
Du hast ja vor allem Auslandserfahrung, also Irland, Wales. Was würdest du sagen, fasziniert dich am meisten daran? Also war es die Tatsache, dass du das im Ausland entdeckt hast und durch ganz viele andere Eindrücke noch irgendwie inspiriert wurdest? Oder würdest du sagen, das hätte dir hier in Deutschland genauso passieren können oder eher nicht?
Was mich an der Keramik selber am meisten fasziniert, ist eigentlich die ganz, ganz intensive Beschäftigung mit dem Material, was man selbst formt. Und im Prozess verändert es sich so stark. Also es hat so viele unterschiedliche Formen, wie Persönlichkeiten auch irgendwie, ne? Die dann in den unterschiedlichen Phasen des Prozesses rauskommen. Und das mitzuerleben, wie sich etwas total Weiches in etwas Unvergängliches eigentlich verwandelt im Laufe des Prozesses, und ich befähige das Material dazu. Das ist das, was mich total fasziniert und auch immer wieder irgendwie mir Ehrfurcht gibt.
So, würdest du sagen, ist Töpferei dann wirklich dein Hauptberuf oder eher Nebenbeschäftigung? Oder ist es schon dann Vollzeitjob wahrscheinlich?
Ja,
ne?
Genau. Also es ist mein Vollzeitjob. Ich habe ja, nachdem ich das im College studiert habe, auch noch an der Universität studiert und dann noch eine Ausbildung gemacht. Also mein gesamter Bildungsweg eigentlich ist ab Abitur nur noch in die Richtung gegangen. Und ich mache das jetzt auch vollzeitmäßig und es ist mein einziger Beruf.
Damit hast du dann wahrscheinlich auch mehr als genug zu tun, wenn man es richtig machen will. Seit wann hast du den Laden oder die Töpferei in Köln-Deutz und führst du die komplett alleine?
Also ich habe den Laden in Deutz jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Und davor hatte ich Töpferatelier in Nippes, das ich untergemietet hatte und geteilt habe mit ein paar anderen Leuten. Das Atelier in Deutz ist alleine, aber ich habe ein paar Leute, die das untermieten. Also die sozusagen sich damit einmieten. Aber die machen das alle nur hobbymäßig und ich leite das Atelier, mache meine Arbeiten, helfe denen so ein bisschen, aber die können eigentlich, also sind sozusagen gute Hobbytöpfer, die das alles schon sehr gut können, da auch eigentlich nicht meine Hilfe mehr brauchen.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Köln-Deutz fahre und als kompletter jetzt Töpferlaie und nicht so viel vom Kunstversteher quasi in deinen Laden komme, wie kann ich mir das vorstellen? Finde ich dann da nur Sachen, die man, weiß ich nicht, zum Beispiel gut für den Haushalt gebrauchen kann oder irgendwie auch vielleicht dekomäßig schön aussehen? Oder ist da auch in deiner Werkstatt, würdest du sagen, wirklich Platz für ja, Kunst, die man vielleicht auch ausstellen könnte? Wie würdest du da so das Verhältnis beschreiben?
Also in meiner Werkstatt, das Aufregendste eigentlich, was man da sehen kann, ist halt, wie hergestellt werden, weil es ist ein relativ kleines Ladenlokal mit einem großen Raum vorne drin und die Hälfte davon ist Ausstellungsraum und die andere Hälfte ist halt Werkraum, wo auch die Drehscheiben stehen und so weiter und die ganzen Werkzeuge, die ich benutze. Ich mache auch oft künstlerische Projekte, allerdings die Skulpturen und so, davon gibt es nur wenige in dem Ausstellungsraum. Größtenteils ist da die funktionale Keramik. Und meine bildende Kunst sozusagen, die ist eher im Keller in Kisten und wartet drauf, nochmal ausgestellt werden zu können, weil die meist sehr viel Raum braucht, um zu wirken. Und dafür habe ich gar nicht genug Platz.
Würdest du denn sagen, dass in diesen Kisten im Keller dann auch irgendwie ja, so Stücke oder von dir gefertigte Objekte sind, auf die du besonders stolz bist, die du irgendwann mal gemacht hast und dann aber halt platzmäßig verräumen musstest, aber eigentlich gerne ausstellen würdest? Gibt es von solchen viele?
Also es gibt noch eine komplette Ausstellung eigentlich, die noch nie richtig ausgestellt wurde, die ich letztes Jahr gemacht habe bei einer Künstlerresidenz. Allerdings wegen Covid gab es keine Ausstellung am Ende dieser Residenz. Und normalerweise ist es ja so, dass man eine bestimmte Zeit an einem Ort verbringt und dann vielleicht in Relation zu dem Ort auch was erschafft. Und das war in dem Fall in Speicher in der Plein-Wagner-Fabrik. Da wurde früher ganz viel Keramik industriell hergestellt. Und das ist jetzt aber seit ganz vielen Jahren war das dann einfach verlassen. Und jetzt sind Künstlerresidenzen da. Der Verein heißt Again Speicher. Und die Sachen würde ich sehr, sehr gerne nochmal richtig ausstellen und habe auch eine Galerie, die das machen würde wahrscheinlich. Allerdings ist noch nicht klar, wann. Und da freue ich mich total drauf, weil die Sachen richtig schön, einfach so ganz frei zu sein und zu experimentieren und mal zu gucken, was passiert. Weil in meinem Arbeitsalltag jetzt als Töpferin eher als Künstlerin, da muss ich natürlich ganz genau verstehen, was passiert mit den Materialien, wenn ich das und das mache. Weil ich muss schon am Anfang, wenn ich die Sachen entwerfe, wissen, wie die am Ende aussehen. Und da ist nicht so viel Platz für Experimentieren. Und wenn ich das dann mal im Rahmen von so einem Kunstprojekt machen kann, dann ist es total aufregend.
Hattest du denn überhaupt schon mal die Möglichkeit, deine Erzeugnisse oder Objekte auszustellen?
Ja, ich habe einige Ausstellungen gemacht in Großbritannien. Das waren zum Teil Solo-Ausstellungen, aber auch Gruppenausstellungen. In Irland hatte ich auch während eines Kunstfestivals mal eine Ausstellung und dann halt mit ein paar Kollegen, mit denen ich studiert hatte. Und hier im rheinischen Raum auch. Aber das war auch eine Gruppenausstellung. Also so eine richtige Solo-Ausstellung hatte ich in Deutschland noch nicht.
Hast du ja gerade schon angesprochen, du bist situationsbedingt auch vor allem jetzt als Workshopgeberin für Töpferinteressierte quasi unterwegs bei dir im Atelier. Wer kommt zu dir? Also wer sind deine, ich sage jetzt mal Kunden, blöd gesprochen, oder wer sind so Interessierte, die dann zu dir kommen und so einen Workshop besuchen wollen? Sind das dann eher Kunstinteressierte, die einfach mal auch was mit den Händen machen wollen, oder sind das komplett Ahnungslose, wie ich jetzt zum Beispiel, der einfach sagt, ich habe jetzt Bock, mal was komplett anderes zu machen oder zu erleben?
Es ist glücklicherweise total gemischt. Also es macht mir natürlich auch sehr viel Spaß, mich mit anderen Menschen, die im Kulturbereich und im kreativen Bereich arbeiten, zusammenzukommen. Aber die Gruppen sind oft eine Mischung aus unterschiedlichen Berufssparten, Altern, Geschlechtern, und es ist immer total bereichernd und aufregend, weil manchmal würde man mit diesen Menschen wahrscheinlich gar nicht anders mit denen in Kontakt kommen, außer in so einem Kurs. Und dann, ja, es ist einfach total schön, wenn man eine Person hat, die zu Hause ist und auf die Kinder achtet, dann eine Person, die irgendwie in der Finanzbranche arbeitet, jemand von einem Verlag, eine Künstlerin, eine Architektin. Es ist wirklich immer sehr schön gemischt und aufregend dadurch.
Also Vielfalt ist auch in der Töpferei gegeben. Das ist ja sehr, sehr schön zu sehen. Und jetzt kommen diese Leute zu dir und wissen, kann ich mir vorstellen, manchmal gar nicht so genau, was sie mit ihren Händen da eigentlich anstellen sollen oder wie das überhaupt funktioniert. Was würdest du sagen aus deiner persönlichen Warte heraus, was wird an dieser, also an deiner Arbeit oder an deinem Schaffen am meisten unterschätzt, also wenn man einfach nur so von der Seite drauf guckt und ahnungslos denkt, ja, so schwierig kann das gar nicht sein. Was würdest du diesen Leuten entgegnen?
Ich glaube, was an dem Handwerk oder was unterschätzt wird, ist, wie lange das eigentlich dauert, etwas herzustellen, wie lange mein Werdegang auch war, also wie lange ich studieren muss, weil ich habe 5 Jahre lang studiert und danach noch eine Ausbildung gemacht. wie viel Wissen dahinter ist. Also dass es eigentlich nichts ist, was man mal an einem Wochenendkurs lernen kann oder sowas, ne? Sondern ein wahnsinnig altes Handwerk, Wissen über Generationen und Generationen von Keramikern und Keramikerinnen weitergegeben wird und man immer mehr, also jede Person eigentlich, die sich dem wirklich verschreibt und eine Leidenschaft dafür entwickelt, wird Neues lernen dazu, was noch niemand anderes rausgefunden hat, ne? Weil man seinen individuellen kreativen Weg findet, mit den Materialien umzugehen, die uns so halt, ja, die so vorkommen. Und das andere, was Leute noch sehr unterschätzen, ist, wie unfassbar stressig und anstrengend der Beruf auch ist. Weil viele Leute, die das so hobbymäßig machen, die machen das als Ausgleich und finden es total meditativ und entspannend, an der Scheibe zu sitzen und denken, dass ich jeden Tag nur klassische Musik höre und an der Scheibe sitze und entspannt bin. Und das ist natürlich, also überhaupt nicht der Fall, weil man...
Ach, das ist nicht so.
Komischerweise ist es nicht so, wenn man im Kulturbereich selbstständig ist, dass man total entspannt ist und nie Geldsorgen hat.
Ja, vor allem momentan, kann genau. Ich mir so gut vorstellen. Ja. Besonders jetzt gar kein Problem. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, sehr, sehr spannend zu hören und auch vielen Dank für diese Insights, die man ja von außen dann gar nicht so erfährt. Jetzt ist es ja so, also aus meiner Beobachtung jetzt her, dass Keramik trotz der momentanen Situation trotzdem boomt. Also wenn ich bei irgendwelchen Leuten zu Besuch bin oder war vor Corona, dann gab es eigentlich keinen Haushalt, der nicht irgendein Stück im Haushalt hatte, was nicht aus Keramik war. So, jetzt muss ich mal eine ganz persönliche, egoistische Frage stellen. Jetzt bin ich gerade umgezogen. Noch ein bisschen spärlich eingerichtet. Was darf denn deiner Meinung nach jetzt in keinem schön eingerichteten Zuhause fehlen? Was aus Keramik ist vielleicht?
Also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, diese Frage so pauschal zu beantworten, weil im Endeffekt finde ich, das Wichtige ist, die Stücke irgendwie ein Leben haben oder eine Seele. Und das ist von Person zu Person unterschiedlich. Wenn man seinen Morgenkaffee total als Ritual irgendwie zu sich nimmt, ne, und davor noch nie mit jemandem sprechen möchte, dann ist es vielleicht eine schöne handgemachte Tasse. Oder wenn, vielleicht ist es auch eine Schüssel, die für alles benutzt wird, von Müsli über Suppe, Salat. Vielleicht ist es sogar einfach nur ein Aschenbecher, wenn man seine erste Zigarette nach der Arbeit raucht. Aber was wichtig daran ist und was ich auch wichtig oder was mein Ziel mit meinen Produkten ist, dass, wenn man die benutzt, dass sie einfach noch mehr Bewusstheit in den Moment reinbringen und vielleicht durch dieses Objekt, was man in den Händen hält, was von den Händen einer anderen Person geformt wurde, das ja einfach noch mehr Bewusstheit in den Konsum auch reinbringt, weil mit Nachhaltigkeit ist natürlich auch unser Konsumverhalten ganz stark verwoben. Und wenn man sich wirklich immer bewusst ist, was man gerade konsumiert und dass man das auch genießt und dass man gerade sich einen Moment nimmt, ob das mit Kaffee oder Zigarette oder Schokolade oder was auch immer ist, der für einen selber ist, dann ist es einfach schön, ne? Und wenn irgendwelche materiellen Objekte dazu führen können, dass man das mehr schätzt, dann ist es super. Dann ist es auch nicht nur ein materielles Objekt mehr, ne? Sondern dann hat es viel mehr Bedeutung.
Ja, absolut. Also bei deinem ersten angesprochenen Szenario mit dem morgendlichen Kaffee habe ich mich direkt sehr angesprochen gefühlt. Also kann ich auf jeden Fall gut nachempfinden. Jetzt hast du es gerade selber schon kurz erwähnt. Thema Nachhaltigkeit. Du legst ja bei deiner Arbeit sehr großen Wert darauf, wie man auch deiner Website entnehmen kann. Da gibt es, glaube ich, einen eigenen Bereich oder wirklich einen Abschnitt, der nur der Nachhaltigkeit gewidmet ist oder dem nachhaltigen Handeln. Welchen Stellenwert nimmt dieses Thema auch bei dir persönlich ein? Jetzt nicht nur auf die Arbeit bezogen?
Also es ist mir wichtig, sofern oder soweit ich das beeinflussen kann, dass ich das nachhaltige Entscheidungen treffe in meinem Leben. Und ich glaube, dass das auch wieder so verwoben ist mit meiner Arbeit eigentlich, weil dadurch, dass ich verstehe oder dass ich im Prozess der Keramik gelernt habe, wie sehr alles miteinander verbunden ist. Also wenn eine Variable sich verändert, verändert sich alles. Und dass jede Entscheidung, also im übertragenen Sinne jetzt zum Beispiel Entscheidung, was ich mir kaufe, was ich für Kleidung kaufe, ob ich mir überhaupt irgendwas Neues kaufen muss, wo mein Gemüse herkommt und so weiter, dass das alleinstehende Entscheidung ist, sondern dass das einen riesen Rattenschwanz hat. Und der kann halt entweder Gutes bewirken oder ziemlich Schlechtes im Gesamtbild. Also es ist mir schon sehr wichtig, da darauf zu achten, dass ich nicht unnötig viele Ressourcen verschwende oder Dinge konsumiere und kaufe, die für noch mehr Ungleichheit auf der Welt irgendwie sorgen und Ungerechtigkeit.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, den du ansprichst, den Leuten auch nochmal vor Augen zu führen, dass alles miteinander irgendwie verwoben ist auf die eine oder andere Weise. Das ist den Leuten ja gar nicht so oft bewusst, leider, aber das nochmal ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, den Fokus darauf zu lenken, ist schon sehr wichtig. Das finde ich auch. Thema Ressourcen nicht unnötig verschwenden. Um die verschwenden zu können, muss man die ja erstmal irgendwie bekommen. Das ist jetzt ein bisschen krumme Überleitung, aber Ressourcen anschaffen im Sinne von, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. So, also gerade in der aktuellen Situation, wir haben es gerade schon angesprochen, besonders für selbstständige Kulturschaffende gibt es, glaube ich, keine schlimmere Situation als jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, über einem Jahr eigentlich, wenn man noch weiß, welcher Monat überhaupt ist. Jetzt ist es für dich ja so, dass du hauptsächlich Töpfereikurse oder Workshops anbietest. Was mich interessieren würde, welche Vertriebs- und Kommunikationswege nutzt du, um den Leuten das quasi schmackhaft zu machen oder die in dein Atelier zu bringen?
Also ich habe natürlich meine Webseite, über die mich viele Leute finden. Da habe ich auch extra einen Online-Kurs. Während Corona hat es mir bewusst geworden, ist, wie wichtig eine Online-Präsenz ist, und habe meine Webseite dann für Suchmaschinen optimiert, weil die vorher gar nicht auffindbar war. Auf der Webseite kann man Informationen finden, und dann benutze ich außerdem noch Instagram. Aber das war es an Social-Media-Sachen. Und da ich normalerweise verkaufe ich meine Arbeiten auf Märkten, auf Kunsthandwerkermärkten, und die sind letztes Jahr allesamt abgesagt worden. Das heißt, es ist ungefähr die Hälfte meines Jahresverdienstes, der aber einfach weg war, weil ich keinen Absatzmarkt mehr hatte. Und dann habe ich einen Online-Shop eingerichtet. Also es läuft eigentlich ganz okay. Es ist aber natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einer guten Woche im Atelier oder eine Ausstellung. Ich habe auch ab und zu immer Ausstellungen so im Atelier gemacht, Frühlingsausstellung oder Winterausstellung, und dann viele Leute eingeladen. Auf so Kunst- oder Keramikmärkten ist es nochmal eine ganz andere Sache, weil die Leute kommen extra dahin, um Keramik zu kaufen. Also die Ausfälle dieser Märkte sind mit einem Online-Shop nicht aufzuheben, sozusagen.
Also klar, also nur schwer zu kompensieren, was einem da verloren geht, das ist natürlich klar. Könntest du dir in dem Zuge denn aber auch vorstellen, dann vielleicht mit anderen Herstellern oder ähnlichen Töpfereien oder Kunstschaffenden zu kooperieren oder irgendwie sich mit denen zusammenzuschließen, die vielleicht eine etwas größere Präsenz oder Reichweite haben, um durch deren Vertriebswege vielleicht deine Produkte auch irgendwie dann an den Mann oder die Frau zu bringen? Könntest du dir sowas vorstellen?
Also ich arbeite momentan tatsächlich an einer Kollektion mit jemandem, der handgemachte Möbel verkauft. Und das ist auch alles lokal hergestellt mit, ich glaube, nur deutschem Eichenholz. Aber ich bin mir jetzt nicht so ganz hundertprozentig sicher. Und wir sind auch noch dabei, das zu erarbeiten. Aber ja, es wird eine Kollaboration geben. Und da freue ich mich auch drauf. Generell finde ich es immer total bereichernd, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich nehme jetzt auch eine Online-Kursreihe auf mit einem Freund von mir, der Filmemacher ist. So wird es dann auch möglich sein, dass man einen Töpferkurs besucht, obwohl man nicht ins Atelier kommen darf. Und ich freue mich auch drauf, dann auf dieser Webseite, um die es geht, auf Ryan Bonn, vielleicht sogar noch ein größeres Netzwerk von Menschen, die halt in diesem Kunst- und handwerklichen Bereich arbeiten, zu finden.
Jetzt ist es ja wirklich so, dass regionales Wirtschaften und ja Mundpropaganda für Geschäftsmodelle, sage ich mal, wie deine, heute immer noch ziemlich wichtig sind. Ja, also Leute erzählen anderen Leuten von dem, was sie vielleicht Schönes gekauft oder gesehen haben. Was glaubst du, welchen Stellenwert können Plattformen wie unsere, also Ren One, für so, ich sag mal, eher lokal orientierte Hersteller oder Produzenten einnehmen?
Also ich glaube, dass es ja sehr wichtig sein wird, und es muss jetzt erstmal ein bisschen wachsen, denke ich. Und was aber halt super ist, ist, dass die Kunden und Kundinnen, die Interesse daran haben, nachhaltige lokale Produkte zu kaufen, da nur genau das finden und keine großen multinationalen Konzerne als erstes oben, wie bei Google zum Beispiel, angezeigt werden, obwohl die überhaupt nicht die Suchbegriffe erfüllen, weil die halt Tausende von Euros oder was auch immer in Werbung investieren. Deshalb finde ich es richtig gut, dann so eine Karte von Menschen oder von Geschäften zu haben, wo wirklich die Sachen lokal angebaut, also es ist ja auch für Leute, die Gemüse und so weiter anbauen, ne, die halt wirklich dann lokal sind. Und es ist manchmal gar nicht einfach, das überhaupt zu finden. Und deshalb freue ich mich nicht nur als Verkäuferin, sondern auch als Kundin oder als Konsumentin, diese Webseite zu nutzen und zu gucken, was es überhaupt alles gibt hier in der Umgebung.
Natürlich müssen wir noch wachsen, da sind wir auch gerade stetig dabei und wollen natürlich auch noch viel, viel größer werden. Aber irgendwo muss man ja auch anfangen. Was würdest du denn damit verbunden sagen, mit welchen Problemen habt, also jetzt ihr oder du stellvertretend für so lokale oder regionale Hersteller, heute verstärkt zu kämpfen? Ausgenommen jetzt, würden wir uns mal vorstellen, es gäbe kein Corona, das wäre dann ein offensichtliches Problem, aber abseits dessen?
Also dadurch, dass viele Leute, und es hat jetzt doch schon wieder so ein bisschen mit Corona zu tun, aber der Trend ging auch schon vorher in die Richtung, Leute als erstes im Internet danach nach irgendwelchen Sachen suchen. Da geht es dann halt auch nur darum, wie gut ist die Online-Präsenz. Jetzt habe ich an meiner Webseite sehr viel gearbeitet und die kann man relativ gut finden, aber ich glaube, viele traditionelle Familienunternehmen, die sich auf eine Sache fokussieren und schon immer was weiß ich was, ne, irgendwas Bestimmtes, was sie total gut machen können, Ziegenkäse oder sowas herstellen, die haben niemanden, der sich so gut mit Webseiten auskennt, dass sie überhaupt auffindbar sind. Jetzt Wettbewerbsdruck aus dem Ausland durch Outsourcing und so weiter und Dumpingpreise, das gab es schon vorher. Aber ich glaube, dass Leute als allererstes im Internet nachgucken und dann nur die Webseiten großer Konzerne finden, das ist halt eine sehr große Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Und wir als Plattform sozusagen stellvertretend glauben auch, dass so dein Beispiel da auf jeden Fall auch für andere Hersteller, Produzenten auch ein gutes Vorbild, sage ich jetzt mal, oder Beispiel sein kann, dass solche Plattformen ja einfach auch wichtig und richtig sind, vor allem in Bezug auf die Stärkung der regionalen Wirtschaft und auch einfach Partnerschaften oder auch einfach Freundschaften herzustellen, wie auch immer. Also all das spielt da ja mit rein und ist, glaube ich, sehr wichtig und kann auch inspirierend wirken. Als vielleicht abschließende Frage, beim Stichwort Inspiration sind wir schon ganz richtig. Was würdest du sagen? Also die Frage ist zweierlei. Gibt es aus deinem, ja, sag ich mal, geschäftlichen oder künstlerischen Leben irgendeine Geschichte oder irgendein Treffen mit einer Person, die dich einerseits besonders inspiriert hat, wo du gesagt hast danach, okay, wow, das werde ich jetzt nachhaltig nicht mehr vergessen in meinem Leben, und vielleicht andererseits eine Geschichte, die komplett, weiß ich nicht, außergewöhnlich, absurd oder besonders lustig war? Es kann auch nur einer dieser beiden Momente sein. Das kannst du dir aussuchen. Kein Druck.
Also mir fallen jetzt auf einmal ganz viele ein. Ich weiß nicht, welche die interessanteste ist für Leute, die das nicht tatsächlich miterlebt haben. Ich würde sagen, also eine ganz, ganz, ganz krasse Erfahrung für mich war irgendwie, ich habe mal, als ich noch in Cardiff gelebt habe, wo ich auch studiert habe, da habe ich so ein Jahr lang eine Künstlerresidenz gemacht für Menschen, die sich im Kunstbereich selbstständig machen wollen. Und dann konnte man sich da mit einem Businessplan und so weiter bewerben und hat dann ein Atelier für ein Jahr gestellt bekommen und Materialien und alles. Also es war echt toll. Dann habe ich bei einem Keramik-Symposium einen Vortrag gehalten und was demonstriert. Center of Ceramic Art in York. Also da ist so ein ganz großes Zentrum mit Museum und die ganzen Keramikakademiker treffen sich da alle zwei Jahre, ja, machen halt so ein Symposium. Und dann wollte ich eigentlich auf irgendeiner Drehscheibe, die mir da gestellt wird, irgendwas töpfern, was ich vorbereitet hatte. Und dann durfte ich aber, also war irgendwie eine Scheibe, die ich benutzen sollte eigentlich, war nicht funktionstüchtig oder so. Und dann haben sie mich auf der Drehscheibe von Hans Koper drehen lassen. Das ist jetzt für Leute, die nicht so Keramik-Nerds sind, vielleicht ist das kein Name, aber das ist Wahnsinn. Das ist so, als hätte jemand, irgendein Maler, was malen sollen und dann hätten die gesagt, ja, aber hier ist leider nur noch die Staffelei von Picasso.
Das ist schon, ja, okay.
Also es ist wirklich vergleichbar. Und Ja, also fand ich Wahnsinn. Das war irgendwie, dann saß ich da und ich wusste, okay, hier auf dieser Bank hat der mit seinem Arsch gesessen und jetzt sitze ich hier. Und das war echt eine Wahnsinnserfahrung. Irgendwie verrückt.
Also der Vergleich mit Picasso hat es auf jeden Fall nochmal auch jetzt für die Leute nochmal deutlicher gemacht, glaube ich, die nicht so viel Ahnung haben. Ja, wow. Das ist auf jeden Fall spektakuläre Erfahrung, glaube ich. Und die macht man nicht zweimal im Leben, könnte ich mir vorstellen. Sehr, sehr inspirierend. Isa, ich danke dir vielmals für dieses sehr, sehr tolle, aufschlussreiche und ich glaube auch inspirierende Gespräch in unserer ersten Podcast-Episode.
Ja, danke dir.
Der Appell an alle Hörerinnen und Hörer, die sich für handgedrehte Gebrauchskeramik, bildhauerisch plastische Arbeiten oder auch Töpferkurse interessieren und auch sehr, sehr viel Zeit haben jetzt gerade, vielleicht in einem erneuten Lockdown, wir hoffen es nicht, der kann sowohl den Online-Shop, aber auch die Galerie von Isa besuchen, online auf isabella-ceramics.com, Ceramics mit C. Und ja, und da ganz viele tolle, spannende und schöne Sachen finden.